Lasst uns ein Wort lesen aus Lukas 22, die Verse 31 bis 33. Lukas 22 von Vers 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Liebe Brüder und Schwestern, da wir ja in der Passionszeit sind, habe ich für heute eben diesen Text gewählt, denn diese Aussage Jesu erfolgt ja gleich nach dem letzten Abendmahl, vielleicht sogar während sie noch beieinander saßen. In diesem Zusammenhang zuerst ein Beispiel, das uns zeigt, dass eine Mutprobe, die uns unsere Grenzen aufzeigen soll, nicht unbedingt zu empfehlen ist. Sie könnte uns sonst über die Linie führen, wo wir kapitulieren und ins Verderben stürzen müssten. Nun das Beispiel. Ein Gutsherr suchte einen Kutscher. Es meldeten sich drei bei ihm. Er fragte den ersten: Wie nahe kannst du an einen Graben vorbeifahren, ohne umzukippen? Nun, antwortete er, ich denke bis auf 20 Zentimeter. Und du, fragte der Herr den zweiten, bis auf 10 Zentimeter, meinte dieser, um den ersten zu überbieten. Und du, wandte sich der Herr an den dritten. Meine Treu, rief der mit ehrlicher Bestürzung, vom Graben bleiben wir weg, soweit wir nur können. Diesen Kutscher stellte der Gutsherr ein. So klug sollten wir alle sein und uns vor jeder Versuchung zur Sünde, soweit es an uns liegt, fernhalten. Immer so weit weg davon wie nur möglich. Deshalb sollten wir auch von ganzem Herzen immer wieder beten: Führe uns nicht in Versuchung, Herr. Aber zu dieser Einsicht müssen wir erst kommen, dass wir einer spezifischen Versuchung nicht widerstehen werden. Dazu gehört aber, dass wir uns selbst recht und nüchtern einschätzen können. Der Herr warnte seinen Jünger Petrus, denn er wusste, dass dieser der Wucht der Versuchung am Hof des hohen Priesters nicht widerstehen würde. Petrus meinte doch, sein altes Wesen unter den Füßen zu haben. Das zeigt seine Antwort auf Jesu Warnung: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und wir zweifeln nicht daran, dass hinter dem Wort des Petrus wirklich seine Überzeugung stand. Aber schließlich half ihm seine Überzeugung im entscheidenden Augenblick doch nicht viel. Denn als es darauf ankam, da verleugnete er Jesus, obwohl er vorgewarnt war. Jesus hatte ihn ausdrücklich vor Satan gewarnt, dessen Verlangen es war, die Jünger wie Getreide durch ein Sieb schütteln zu können. Aber Petrus war seiner selbst zu sicher und seine Sicherheit wurde ihm zur Gefahr. Gottes Wort sagt doch, gerade in solchen Zeiten, wo wir glauben zu stehen, sollen wir darauf achten, dass wir nicht fallen. Petrus besaß allzu großes Selbstvertrauen. Es ist eigenartig und sollte stets uns daran mahnen, nicht zu vergessen, dass Menschen, die behaupten, das ist etwas, was ich nie tun werde, gerade vor dieser einen Sache ganz besonders auf der Hut zu sein. Immer wieder sind Burgen erstürmt worden, weil die Angreifer den Weg eingeschlagen haben, an dem die Burg unangreifbar und uneinnehmbar erschienen war. Und dies gelang nur dadurch, weil die Verteidiger es an dieser Stelle an der erforderlichen Wachsamkeit fehlen ließen. Denn hier waren sie sicher, dass hier die geringste Gefahr drohe. Satan ist hinterlistig. Er greift den Menschen an dem Punkt an, an dem er zu selbstsicher ist. Denn dort ist er am wenigsten darauf gefasst. Es ist auf alle Fälle heilsam, wenn man an sein altes Wesen erinnert wird, an das, was wir einst waren. Wie es im Lied hier heißt, das wir gesungen haben: Wer waren wir? Wir waren fern von Gott und von seiner Gnade. Und deshalb redet hier der Herr Petrus bei seinem alten Namen Simon an. Der Name Simon bedeutet Erhörung. Negativ kann man ihn aber auch als Höriger, als Schwankender, als Wankelmütiger auslegen. Vielleicht sollte das in der zweimaligen Anrede Jesu Simon, Simon zum Ausdruck kommen. Es sollte ihn darauf aufmerksam machen, dass er seinem neuen Namen Petrus, Felsen oder Felsenmann, noch keine Ehre machte. Und wir wissen ja durch das weitere Geschehen am Hof des Hohen Priesters, wie es ausgegangen ist. Jesus hatte in der Tat recht. Er war immer noch der alte Simon, der unter Tränen lernen musste, von sich und von seiner Kraft abzusehen und sich vom Herrn erneuern zu lassen. Jesus war bestrebt, während seines dreijährigen Zusammenseins mit den Jüngern, sie auf seinem Leidensweg vorzubereiten. Ja, er wandte darauf viel Mühe, seine Jünger zu erziehen, dass sie in der Zeit, wenn er nicht mehr bei ihnen war, den Kampf bestehen und seinen Auftrag weiterführen konnte. Aber wir wissen ja, was geschieht, wenn der Sog der Versuchung zu stark wird. Kennen wir das nicht auch, was Paulus im Römerbrief sagt? Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und wer steht so fest, dass er nicht bangen müsste, werde ich den guten Kampf durchhalten können? Werde ich bis zu meinem Lebensende Treue bewahren? Oder werde ich schmählich versagen in all den Schwierigkeiten, in all den Anfechtungen, die mir noch begegnen werden? Und gar mancher echte Christ bangt davor, wenn er daran denkt, welche Mutprobe sein Glauben noch durchzustehen haben wird, wenn es einmal lebensgefährlich sein wird, auf der Seite Jesu zu stehen. Werden wir wohl getreu sein bis in den Tod? Werden wir so durchhalten wie die Märtyrer der urchristlichen Gemeinden und wie viele heute in den islamischen Ländern und in Nordkorea zum Beispiel? Wie tröstlich klingt dann gerade dieses Wort unseres Herrn: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Welch eine wunderbare Verheißung unseres Herrn. Und sie gilt auch uns, auch wenn wir uns heute noch offen zu Jesus bekennen können. Aber die Gefahren des Scheiterns in unserem Glaubensleben liegen heute bei uns noch an einer anderen Stelle. Sie liegen darin, dass wir lau und träge werden. Darin, dass wir den Kampf scheuen, darin, dass wir der Versuchung zu erliegen drohen, uns mit aller Welt zu verbrüdern. Achten wir auf die Zeichen der Zeit und lassen wir uns nicht von euphorischen Siegesmeldungen auf geistlichem Gebiet blenden. Der Teufel möchte, dass die Gemeinde Jesu unvorbereitet und tief schlafend von der Wucht einer Welle der Verfolgung getroffen wird. Gerade in einer Zeit, in der Toleranz und Einheit um jeden Preis angestrebt wird, wird man Andersdenkende als die Ewiggestrigen abstempeln und sie als schädliche Parasiten mit allen Mitteln zu bekämpfen suchen. Geben wir uns keinen Illusionen hin, sondern seien wir auf der Hut. Aber auch hier ist es doch sehr tröstlich zu wissen, was der Herr seinem Jünger Petrus versicherte: Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. In diesem Wort, das Jesus seinem Jünger kurz vor seinem Fall noch zuruft, erkennen wir dreierlei. Erstens, dass Satan unsere Auslieferung verlangt. Zweitens, dass Jesus aber zu unseren Gunsten Vorsorge getroffen hat. Und drittens, dass diese Vorsorge uns auch verpflichtet. Zum Ersten, Satan verlangt unsere Auslieferung. Das, was in der Hiobsstelle, die wir vorher gelesen haben, geschildert wird, finden auch wir immer wieder bestätigt. Während wir uns in Sicherheit wähnen, wird in jener Welt bereits über uns verhandelt. Satan stellt einen Auslieferungsantrag. Aus der Gerichtssprache ist uns der Begriff Auslieferungsantrag ja bekannt. Wenn ein Verbrecher in ein anderes Land geflohen ist, um sich dem Richter zu entziehen, dann stellt die Behörde den Antrag bei der anderen Regierung auf Auslieferung. Eines der jüngsten Beispiele hierzu ist der Gründer des Enthüllungsportals im Internet WikiLeaks, Julian Assange. Die Schweden haben wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn in Großbritannien einen Antrag auf Auslieferung gestellt, dem das britische Gericht nach längerem Hin und Her schließlich zugestimmt hat. Sie zögerten erst, denn es stand die Frage im Raum, ob nicht auch die USA auf eine Auslieferung spekuliert. Assange hatte nämlich durch sein Internetportal WikiLeaks mit peinlichen Enthüllungen von geheimen Aussagen amerikanischer Diplomaten über angeblich stupide deutsche Politiker den USA geschadet. Nun, ähnlich macht es auch Satan mit seinem Auslieferungsantrag. Wenn ein Mensch sich seiner Macht durch Umkehr zu Gott entzogen hat, dann versucht er mit allen Mitteln, ihn wieder zurückzuerobern, ihn zu Fall zu bringen. Und der Herr lässt es bis zu einem gewissen Grad auch zu. Wir werden dem Bösen ausgeliefert, dass er uns erprobe, wie es einst Hiob erleben musste. Gottes Kinder kommen in die Versuchung, damit sie sich bewähren. Wir sollen jedenfalls gesichtet werden wie der Weizen. Es gab früher verschiedene Methoden, eine solche Sichtung vorzunehmen. Heinrich Kemner berichtet, wie er in jungen Jahren stundenlang die alte Wehmühle drehen musste. Die Wehmühle hatte ihren Namen von ihrem Zweck. Wenn man sie drehte, wehte der Wind oder war der Luftzug so stark, dass die Spreu vom Korn geschieden wurde. Hat man den Dreschflegel benutzt, wurde auf diese Weise das Korn aus der Ähre geschlagen. Die Methode der Wurfschaufel war und ist in manchen Gegenden des Orients heute noch üblich, ebenso das Sieb, um auf diese Weise die Spreu und alle Verunreinigungen vom Korn zu trennen. Wir haben das in Marokko und auch in Afghanistan und Pakistan beobachten können. Welche Methode auch immer benutzt wird, weist dies jedenfalls gleichnishaft auf eine schmerzliche Prozedur im Leben des Christen hin. Das Sieben Satans oder Bearbeiten mit dem Dreschflegel, das Gott ihm an uns erlaubt zu unserer Sichtung, kann sehr hart sein. Und die Wehemühle Gottes weht die Spreu fort und tut oft weh. Sie hat aber immer einen Sinn. Sie siebt uns aus zur Frucht. Nie ist die Gemeinde Jesu so fruchtbar gewesen und hat ihren Auftrag so erfüllt wie in der Krisis der Wehemühle oder der Sichtung. Auch die Endzeit der Gemeinde Jesu liegt in diesem Gefälle. Wir sollten uns nicht wundern, wenn Tage der Anfechtung kommen, gerade heute in der Zeit des allgemeinen Abfalls, wie wir ja die letzten Sonntage gehört haben. Eine Bedrängnis hat immer das Gute, dass die Herde sich mehr um den Hirten schart, dass Randfragen nicht zu Hauptfragen werden und dass die Not zur Einheit der Gemeinde treibt. Wie man durch die Wehmühle oder die Wurfschaufel den letzten Schmutz und die letzte Spreu beseitigt, so ist es auch in Gottes Absicht, dass wir gereinigt werden, wenn er uns dem Einfluss Satans überlässt und wir in dessen Schüttelsieb geraten. Wenn in den Freiheitskriegen die preußischen Soldaten wussten, dass das feindliche Heer von Napoleon selbst kommandiert wurde, dann machten sich alle auf einen heißen Tag, auf einen heißen Kampf gefasst. Und so müssen sich die Jünger des Herrn stets auf einen heißen Tag gefasst machen, weil sie es mit dem Fürsten der Finsternis, der auch Fürst dieser Welt ist, zu tun haben. Und der Fürst dieser Welt wendet nur zu gerne seine teuflischen Methoden an, um uns zu Fall zu bringen. Wie gerne nimmt er die Krankheit, das Leid oder die besondere schwere Lebensführung, Lebenslage zum Anlass für seine Anläufe. Und doch, wo der Herr Vorsorge getroffen hat, da wird er als geschlagener Feind das Feld räumen. Nach der wörtlichen Übersetzung hat sich Satan alle Jünger ausgebeten. Er hat gewissermaßen ihre Auslieferung gefordert. Satan will unter allen Umständen das Werk der Erlösung vereiteln. Aber Jesus gibt zu erkennen, dass sein Gebet, das Gebet des Sohnes Gottes, mehr gilt als diese Bitte Satans. Das Zweite, das uns dieses Wort vom Gebet Jesu für Petrus vor Augen führen will, ist darum Jesu Vorsorge für uns. Noch ist dem Jünger der Hintergrund, das Begehren Satans verborgen, da tritt der Herr schon für uns ein. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. In den Worten für dich, im Gegensatz zu euch, liegt der Gedanke, dass Petrus vor den anderen ganz besonders der Fürbitte des Herrn bedurfte, damit sein Glaube nicht schwand. Und wir wissen, welche bittere Krise Petrus nach seiner Verleugnung doch durchgemacht hat. Wenn der Herr mit seinem Gebet ihn nicht gehalten hätte, wäre er nicht mehr zurechtgekommen. Obgleich Petrus durch seinen tiefen Fall an die Grenze des Glaubensverlustes gelangt, so sagt ihm der Herr dennoch voraus, dass er Apostel bleibt und nach seiner Umkehr seine Brüder stärken wird. Für uns heißt das, welche Fallen uns der Böse auch stellen mag. Der Herr trifft rechtzeitig Vorsorge und warnt uns, seine Jünger. Es liegt an uns, diese Warnung des Herrn zu beachten, klug zu sein und uns vor jeder Versuchung zur Sünde fernzuhalten und immer zu beten, wie wir es ja bewusst im Vaterunser tun: Herr, führe uns nicht in Versuchung. Der Herr Jesus selbst war nicht nur damals in der Wüste ein vom Satan Versuchter, sondern immer stand er in seinem Trommelfeuer. Wir wissen, wie er nach einem Speisungswunder vor der Versuchung in die Stille und Einsamkeit geflohen ist, weil die Menschen von seinem Speisungswunder begeistert ihn deshalb gern zum König gemacht hätten. Darum, er, der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, kann uns auch in unseren Versuchungen helfen. Gemäß dem Wort des Hebräerbriefschreibers: Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Hilfe für die Jünger in der Versuchung war jedenfalls das vorbeugende Gebet Jesu, das für alle auch im hohen priesterlichen Gebet zum Ausdruck kam. Doch sehen wir, dass nicht für jeden Jünger dieses Gebet wirksam wurde. Bei Petrus bewirkt es ein Zurechtkommen, bei Judas nicht. Und so sehen wir auch hier diese beiden Linien der Menschheit, diese beiden Gegensätze, diese Zweiteilung. Da war einerseits Kain, der Starke, der Autarke, der Selbstsichere mit seiner Linie, für die alles machbar war. Und andererseits Abel, der Schwache, Hinfällige, der stets von Gott abhängig war, der Hilfe und Zuwendung brauchte. Da ist der von seiner Gestalt her imposante, selbstsichere und ehrsüchtige König Saul, dem es gar nicht passte, dass das Volk dem von Gestalt schmächtigen Hirtenjungen David wegen seiner Siege gegen die Philister so zugejubelt hat. Saul war ein Gesalbter Gottes, der erste König des Volkes Gottes. Und doch, wie endete er in der Gottverlassenheit? Im Leben Davids gab es auch manche dunkle Stellen, manche Schuld. Und doch heißt es von ihm, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn Petrus auch ein impulsiver Mann war, der schon wusste, was er wollte, war er doch in seiner Gesinnung ein treuer, seinem Herrn herzlich zugetaner Jünger. Und er wusste auch um seine Unwürdigkeit. Sonst hätte er damals bei jenem überwältigenden Fischfang am See Genezareth nicht ehrlich und innerlich erschlagen ausgerufen: Herr, geh von mir aus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Judas aber war dem Herrn gegenüber ein verschlossener Typ, zwar sehr intelligent, aber vielleicht gerade deshalb kochte er sein eigenes Süppchen und wollte von einer irdischen Zukunft Jesu profitieren, in einem irdischen Reich Jesu Reichtum und Einfluss haben. Obwohl der Herr alles getan hat, ihn zu gewinnen, blieb Judas doch in seinem alten Leben und in seiner alten Gesinnung stecken. Auf jeden Fall sehen wir auch hier deutlich, dass es bei Menschen nur zwei Möglichkeiten gibt. Eine dritte Neutralität gibt es nicht. Entweder ich folge Jesus nach oder ich bin sein Gegner. Dass sich diese zwei Möglichkeiten auch noch im Jüngerkreis abzeichnen können, ist natürlich sehr bitter. Und deshalb ist jene Aussage schon richtig und betrifft gerade die Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen, wenn einer gesagt hat, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Die Tragik der Zweiteilung der Menschen ist auch aus folgendem Beispiel ersichtlich. Vor der Eingangstür zu einer kleinen Methodistenkirche in New York standen im Jahr 1900 anlässlich einer Evangelisation junge Leute und luden die Vorübergehenden ein, hereinzukommen. Zwei junge russische Juden, die eben in diese Weltstadt gekommen waren, gingen an der Kirche vorüber und hörten die Einladung. Der eine der beiden, Abraham Silberstein, nahm die Einladung an. Er trat ein, wurde noch am gleichen Abend vom Wort Gottes erfasst, suchte und fand auch das Heil in Jesus Christus. Dieser Mann wurde später der gesegneteste Judenmissionar Amerikas, der viele Juden zu Jesus führte. Der andere der beiden war Leo Trotzki. Eigentlich hieß er damals Leib Bronstein. Er folgte der Einladung nicht. Die Wege der beiden jungen Freunde gingen hier auseinander. Trotzki lenkte später jahrelang als kommunistischer Funktionär die Geschicke Russlands, bis er in Ungnade fiel, flüchten musste und schließlich als Verfolgter 1940 in Mexiko ermordet wurde. Auch dieses Beispiel zeigt uns die Tragödie. Wenn man Gottes Willen missachtet, tut man den Willen Satans, des Fürsten dieser Welt. Und dann wirkt das Gesetz des Fleisches in uns und zieht uns hinab in die Tiefe der Sünde und des Verderbens. Der Kurfürst von Brandenburg wurde eines Abends in Leiden zu einer Gesellschaft eingeladen. Der Gastgeber wollte den jungen Fürsten mit billigen Mitteln in die Versuchung führen. Nach einem pikanten Mahl betraten lose Mädchen den Raum. Als der Fürst den glitschigen Boden merkte, erhob er sich und sagte, ich bin es meinem Gott, meinem Heiland, meinen Eltern, meinem Vaterland und meiner Ehre schuldig, diesen Ort sofort zu verlassen. Ohne eine Entschuldigung ging er hinaus und schlug die Türe zu. Er warf sich in den Sattel und ritt in derselben Nacht zu seinem Vetter, dem Prinzen von Oranien, der gerade die Festung Breda belagerte. Und als der Fürst am anderen Morgen schweißgebadet im Lager ankam und der Prinz den Grund der Flucht erfuhr, schloss er den Vetter in die Arme und sagte, eure Flucht ist ein größerer Sieg, als wenn ich diese Festung Breda erobere. Es hat jemand gesagt, der Glaube ist kein überwundener Standpunkt, sondern der Standort der Überwinder. Darum die Fürbitte Jesu, damit Petrus und auch wir alle diesen Standort, den Standort der Überwinder, einnehmen können. Das dritte, das uns unser Text zeigt, ist die Erkenntnis, dass diese Vorsorge Jesu uns natürlich auch selbst verpflichtet. Die vom Herrn im Voraus gegebene Verheißung, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, schließt eine Forderung an den Apostel ein. Er soll tun, was einst David in der Buße versprach und redlich auch ausgeführt hat, Psalm 51, Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkündigen. Petrus soll seine Brüder stärken, die sich wie er in der gleichen Schwachheit und in den gleichen Sünden befinden. Diese Forderung des Herrn hat Petrus später treu befolgt. Seine Pfingstpredigt und seine beiden Briefe, in denen diese Ausdrücke befestigen, stärken, gründen, oft vorkommen, sind Zeugnis dafür, wie er sich der Angefochtenen und der Schwachen im Glauben angenommen hat. Er sagt Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Petrus wird nun ein tiefes Verständnis haben für die, die straucheln. Und er wird sie stärken können, indem er sie auf einen Helfer hinweist. Durch seinen Fall hat er gelernt, dass in ihm selbst keine Kraft ist, mit dem Bösen fertig zu werden. Alles muss der Herr selbst seinen Kindern schenken. Petrus verstand es, den Lesern seiner Briefe diese Wahrheit nahezubringen, wenn er ihnen in 1. Petrus 1 zuruft: Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Oder auch das andere, das er in 1. Petrus 5 schreibt: Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Da wird uns doch Petrus groß, wenn er so vor uns hintritt, im Wissen um seine Verpflichtung, wenn er auf diese Weise seinen Herrn den Dank abstattet, den Dank, der darin besteht, dass er seine Brüder stärkt. Auf seiner Rückkehr, nach seiner Beugung vor dem Herrn, war das seine vornehmste Aufgabe und Verpflichtung, die Brüder zu stärken. Und so wurde das Auslieferungsbegehren Satans umgebogen, umgeleitet, aufgehoben, unwirksam gemacht und musste letztlich dem Reich Gottes dienen. Das ist das Bestreben Gottes, sich in seiner Weisheit alles dienstbar zu machen, auch die Versuchungen und Anfechtungen, die uns so viel zu schaffen machen. Alle echten Christen können doch Zeugnis geben von Gebetserhörungen in ihrem Leben, nicht wahr? Sollte da Gott das Gebet seines geliebten Sohnes unerhört lassen, dieses vorbeugende Gebet Jesu? Niemals. Schon in Jesaja 53 lesen wir, wie Gott auf dieses Gebet seines Sohnes antworten wird. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Last sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Mengen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Eine große, unzählbare Schar sehen wir in der Gemeinde Jesu, seit Jesus auf Erden wandelte. Es ist, wie Gott zugesagt hat. Gott hat sein Versprechen gehalten. Er hat Jesus eine große Menge zur Beute gegeben, als Lohn für sein Opfer auf Golgatha. Jesu Gebet ist erhört worden, und das ist auch uns zum Trost. Aber haben wir denn das Recht, auch uns selbst in dieses vorbeugende Gebet Jesu mit einzubeziehen, so könnten wir uns fragen. Doch, wir haben es, denn im hohenpriesterlichen Gebet bat ja der Herr auch den Vater ausdrücklich: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Als der Entdecker des Chloroforms, Dr. Simpson, auf dem Sterbebett lag, hatte er unter heftigen Schmerzen zu leiden. Ein gläubiger Freund rief ihm zu: Leg doch wie Johannes dein Haupt an die Brust Jesu. Er antwortete: Ich fürchte, ich kann das nicht, aber den Saum seines Gewandes habe ich ergriffen. Vielleicht ist auch unter uns jemand, der es nicht wagt, sein Haupt an die Brust Jesu zu legen. Aber den Saum seines Gewandes kann jeder ergreifen. Dann spürt man, wie Kraft von ihm ausgeht und einem geholfen wird. Wir singen zu Recht: Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Und im zweiten Vers: Du hast zugesaget, wer da bittet, nimmt, wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopfet an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Jesus verspricht in Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Noch ruft er, er liebt uns, er ist für uns gestorben. Noch ist Gnadenzeit und deshalb dürfen wir auch heute wieder einladen, zu Jesus zu kommen. Denn die Gerichtszeit naht. Wir wissen von falschen Einheitsbestrebungen in der Ökumene und vom Abfall, einem Zeichen der Endzeit. Wir wissen nicht, wann die Tür zur Arche, neutestamentlich gesprochen zur Gemeinde Jesu, geschlossen wird. Wir haben das nicht in der Hand, denn der Herr allein schließt zu. Er bestimmt den Endpunkt der Gnadenzeit. Dass dieser Tag schon bedenklich nahe ist, das können wir den Aussagen Jesu über die Endzeit in Lukas 21 entnehmen, wenn er dort sagt, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die Rückführung der Juden in ihr Land hat mit der Staatengründung Israels 1948 begonnen und damit auch die Endzeit. Und seit 1967 ist ganz Jerusalem unter der Herrschaft Israels, bis auf diesen kleinen Fleckchen Erde, der Tempelberg in Jerusalem. Da sehen wir, wie sich auch dieses Wort Jesu erfüllt, dass die Zeit der Nationen zu Ende geht. Da wird dann die Türe für die Nationen verschlossen. Lassen wir es nicht darauf ankommen, plötzlich vor verschlossener Türe zu stehen, sondern kommen wir zu Jesus und ergreifen wir das Heil, das er uns noch anbietet. Dann wird auch dieses vorbeugende Gebet Jesu uns in der Stunde der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, sprich Ökumene, kommen wird, vor dem Scheitern bewahren. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Aber eben darauf kommt es an, auf diesen Glauben. Dieser Glaube muss vorhanden sein. Dann nur zeigt Jesu Fürbitte Wirkung in unserem Leben. Möge es so sein. Amen.